Hier ist die Stimme Vietnams, gesendet aus Hanoi, der Hauptstadt der Sozialistischen Republik Vietnam.
Liebe Grüße zum Programm der Stimme Vietnams. Ich bin Ngoc Nương und ich freue mich, dass Sie wieder dabei sind. Heute haben wir für Sie die folgenden Themen vorbereitet. Neuer Fortschritt der EU in Migrations- und Asylpolitik. Der Lung Lo Pass, der wichtige Route in der Dien Bien Phu-Kampagne. Die Kultur- und Sportmeldungen. Zuerst aber die Nachrichten mit Thuy Hằng.
Die Schlagzeilen. Forum für Rechtspolitik zur Handels- und Investitionsförderung zwischen Vietnam und China. UN-Generalsekretär ist beeindruckt von Wirtschaftswachstum Vietnams. Die UNO warnt vor Erschöpfung der Lebensmittelvorräte für Haiti. Die Nachrichten im Einzelnen. Premierminister Phạm Minh Chính hat am Donnerstag in Hanoi den scheidenden japanischen Botschafter in Vietnam, Yamada Takio, empfangen. Phạm Minh Chính bedankte sich beim Botschafter für seine Mühe, die bilaterale Zusammenarbeit in verschiedenen Bereichen zu fördern. Der Botschafter sollte weiterhin zu bilateralen Beziehungen beitragen, vor allem in Bereichen wie Wirtschaft, Investitionen in die grüne Wende, digitale Transformation, Hochtechnologien, Halbleiterindustrie und Tourismus. Phạm Minh Chính wiederholte die Einladung des KPV-Generalsekretärs Nguyễn Phú Trọng an den japanischen Kaiser und dessen Frau zu einem Vietnam-Besuch. Der Botschafter sagte, Vietnam und Japan sollten die Projekte in der digitalen Transformation, grüne Wende, Entwicklung der erneuerbaren Energien und Biostrom fördern. Parlamentspräsident Vương Đình Huệ hat am Donnerstag den Parteisekretär der südchinesischen Provinz Yunnan, Wang Ning, getroffen. Beide Politiker diskutierten Maßnahmen, um die Stärke der beiden Seiten zu entfalten und die Zusammenarbeit zwischen vietnamesischen Ministerien und Provinzen und Yunnan zu verstärken. Vương Đình Huệ sagte, das KPV-Zentralkomitee unterstütze die Zusammenarbeit zwischen den Provinzen beider Länder. Das vietnamesische Parlament sei bereit, die Provinzen beider Länder bei der Zusammenarbeit zu begleiten. Beide Seiten sollten die gemeinsame Grenze des Friedens und der Stabilität aufbauen. Vương Đình Huệ hält die Verbindung der Eisenbahnnetze beider Seiten für sehr wichtig. Quang Ninh erwiderte, er sei einverstanden mit den Vorschlägen des vietnamesischen Parlamentspräsidenten. Yunnan respektiere die Freundschaft mit Vietnam. Die Provinz sei bereit, mit den vietnamesischen Provinzen zusammenzuarbeiten und die Vereinbarungen der Spitzenpolitiker beider Länder, vor allem zwischen Yunnan und vietnamesischen Ministerien und Provinzen, zu erfüllen. Am Freitag hat Parlamentspräsident Vương Đình Huệ am Forum für Rechtspolitik zur Handels- und Investitionsförderung zwischen Vietnam und China teilgenommen. Anwesend waren auch 450 Vertreter der Unternehmen beider Länder. Zum Auftakt schlug Vương Đình Huệ einige Inhalte vor, um die Zusammenarbeit zwischen beiden Seiten auszuweiten. Darunter sei die Umsetzung des Abkommens zum Bau einer Straßenbrücke über den Roten Fluss in der Grenzregion zwischen Bát Sát in Vietnam und Bát Sái in China, sowie des Memorandums of Understanding zwischen dem vietnamesischen Ministerium für Industrie und Handel und der Provinz Yunnan zur Stärkung der Zusammenarbeit in Wirtschaft und Handel. Dazu Vương Đình Huệ.
Quốc hội Việt Nam đã và sẽ luôn đồng hành cùng với cả hệ thống chính trị để ban hành nhiều chính sách.
Das vietnamesische Parlament hat bereits zahlreiche geeignete Projekte verabschiedet und wird auch weiterhin transparente, gerechte und umfassende Rechtsrahmen schaffen, um günstige Bedingungen für ausländische Investoren im Allgemeinen und chinesische Unternehmen im Besonderen zu schaffen, damit sie erfolgreich in Vietnam tätig sein können. Gemeinsam werden wir die neuen Inhalte der umfassenden strategischen Partnerschaft zwischen Vietnam und China konkretisieren und die Beziehungen beider Parteien und beider Länder stabil, gut, langfristig und nachhaltig vorantreiben.
Auf dem Forum haben Unternehmen beider Länder Vereinbarungen unterzeichnet, unter anderem in Luftfahrt, Finanzwesen sowie Herstellung des Robotersystems und der automatischen Produktionskette. Am Donnerstag hat der Leiter der vietnamesischen Delegation bei der UNO, Botschafter Đặng Hoàng Giang, mit dem UN-Generalsekretär Antonio Guterres über die regionalen und internationalen Fragen diskutiert. Beim Treffen in New York informierte Botschafter Đặng Hoàng Giang über die sozioökonomische Entwicklung Vietnams in letzter Zeit und bedankte sich beim UN-Generalsekretär für seine Unterstützung für Vietnam. Generalsekretär Guterres äußerte seinen Eindruck über das Wirtschaftswachstum Vietnams trotz der jüngsten Schwierigkeiten in der Region. Er drückte sein Vertrauen aus, dass Vietnam die festgelegten Entwicklungsziele erreichen könne. Aus diesem Anlass teilte er die Initiative Vietnam zur Veranstaltung des ASEAN-Zukunftsforums am 23. April mit. Das sei ein Beitrag der ASEAN zum UN-Forum-Gipfel im September. Die Themen auf dem Forum würden auch der Entscheidung der ASEAN-Länder für ihre Politik sowie dem Aufbau der ASEAN-Vision in der Zukunft dienen, sagte Phạm Hoàng Giang. Die Entwicklung der Kollektivwirtschaft ist eine wichtige und regelmäßige politische Aufgabe der Behörden, der Vaterländischen Front und der sozialen und politischen Organisationen. Das betonte Vizepremierminister Le Minhai bei der Zeremonie zur Ehrung herausragender Genossenschaften am Donnerstag in Hanoi. Aus diesem Anlass wurden 100 vorbildliche Genossenschaften geehrt. Der Vizepremierminister fügte hinzu, dass die Regierung weiterhin eng mit kollektiven Wirtschaftsorganisationen und Genossenschaften zusammenarbeiten werde, um Mechanismen und Förderpolitik zu vervollkommnen, sowie günstige Bedingungen für das schnelle und nachhaltige Wachstum des kollektiven Wirtschaftssektors zu schaffen.
Kollektive Wirtschaftsorganisationen und Genossenschaften müssen sich aus eigener Kraft weiterentwickeln, indem sie sowohl ihre Denkweise als auch ihr Handeln stark verändern. Die Entwicklung kollektiver Wirtschaftsorganisationen sollte eng mit Innovationen und der Anwendung moderner Wissenschaft und Technologien sowie mit der grünen Transformation verbunden werden. Für die ausgezeichneten Genossenschaften ist es wichtig, weiterhin führend in Produktions- und Geschäftskooperationen zu sein, die Produktmarken zu entwickeln und die Wettbewerbsfähigkeit im Binnenmarkt sowie auf dem Weltmarkt zu verbessern.
UN-Sprecher Stephanie Dujarric hat am Donnerstag bestätigt, dass das Welternährungsprogramm der Vereinten Nationen WFP mehr als 500.000 Menschen in einigen Flüchtlingslagern in der Hauptstadt Port-au-Prince erreicht habe, die eine dringliche Hilfe brauchen. Trotz der Intensivierung der Hilfe für Haiti reichten die Lebensmittelvorräte von WFP nicht mehr aus. WFP können nur 175.000 Menschen binnen eines Monats mit Lebensmitteln versorgen. Der UN-Sprecher äußerte seine Sorge um die eskalierte Gewalt, die die humanitäre Hilfe und den Zugang zu notwendigen Dienstleistungen wie Medizin, Bildung und Transport in Haiti erschwert. Das Krankenhaus Hospital de l'Axpaix sei derzeit überlastet. Das Wichtigste noch einmal in Kürze. Forum für Rechtspolitik zur Handels- und Investitionsförderung zwischen Vietnam und China. UN-Generalsekretär ist beeindruckt von Wirtschaftswachstum Vietnams. Die UNO warnt vor Erschöpfung der Lebensmittelvorräte für Haiti. Soweit die Nachrichten der Stimme Vietnams.
Das Europäische Parlament hat vor kurzem die Migration- und Asylpolitik gebilligt. Dies gilt als historischer Fortschritt der EU beim Umgang mit einer der größten Herausforderungen, mit denen dieser Block seit mehr als einem Jahrzehnt begegnen muss. Ein Beitrag von Quang Sung, es spricht Nguyen Hung.
Die EU-Asylreform besteht aus 10 Gesetzesvorschlägen, die von Mitgliedstaaten im vergangenen Dezember verabschiedet wurden. Sie sollen die irreguläre Migration in die EU begrenzen und steuern. Im Kern geht es um einheitliche Verfahren, schnellere Abschiebungen und mehr Solidarität unter den EU-Staaten. Eine Säule des Pakets ist die Screening-Verordnung. Das Ziel dieser Verordnung besteht darin, Personenkontrollen an Außengrenzen zu verstärken. Das Screening wird eine Identifizierung, Gesundheits- und Sicherheitsüberprüfungen, die Abnahmen von Fingerabdrücken und die Registrierung in der biometrischen Datenbank der EU, Eurodac, umfassen. Es sollte in der Nähe der Außengrenzen über einen Zeitraum von höchstens 7 Tagen durchgeführt werden. Ein weiterer bemerkenswerter Punkt des neuen Asyl- und Migrationsrechts liegt in der Aufteilung der Verantwortlichkeiten zwischen den EU-Mitgliedstaaten. Demnach wird die EU das Dublin-Verfahren, also die Kriterien, nach denen bestimmt wird, welcher Mitgliedstaat für die Prüfung von Anträgen auf internationalen Schutz zuständig ist, weiter aufrechtzuerhalten, jedoch zur Unterstützung von EU-Ländern, die unter Migrationsdruck stehen, werden andere Mitgliedstaaten einen Beitrag leisten. Dies ist eine äußerst wichtige Änderung, weil der Streit um die Flüchtlingsquote bei der Flüchtlingskrise im Zeitraum 2015-2016 zur Spaltung innerhalb der EU geführt hat. Während viele Länder wie Ungarn, Polen, Tschechien und die Slowakei die Aufnahme von Flüchtlings ablehnen haben, müssten Italien, Griechenland und Spanien Hunderttausende Flüchtlinge aufnehmen. Die Verabschiedung der neuen Migrations- und Asylpolitik gilt als größter politischer Erfolg der EU zu einem Zeitpunkt, in dem die Wahl zum Europäischen Parlament in knapp 2 Monaten stattfinden wird. Die Präsidentin des EU-Parlaments, Roberta Metsola, würdigt die Entscheidung als einen historischen Meilenstein der EU.
Das Paket, für das Ihre Vertreter im Europäischen Parlament gestimmt haben, bietet allen Mitgliedstaaten einen gemeinsamen, soliden Rechtsrahmen, der in allen Mitgliedstaaten gleich ist. Er stellt die Menschen in den Mittelpunkt und berücksichtigt die Unterschiede und komplexen Aspekte des Problems. Zugleich kann es die Grenzsicherheit außerhalb der EU gewährleisten, die Klarheit in die Vorschriften bringen und ein Gleichgewicht zwischen Solidarität und Verantwortung garantieren.
Während die EU-Kommission-Chefin Ursula von der Leyen von einer historischen Einigung sprach, nannte der deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz die Einigung einen historischen und unverzichtbaren Schritt. Auch der italienische Ministerpräsident Matteo Biancardi bezeichnete den Asylpakt als bestmöglichen Kompromiss. Trotz der positiven Bewertung der EU-Spitzenpolitiker hat das neue EU-Asylpaket viele Kriterien erhalten. Vor und nach der Abstimmung haben 161 Nichtregierungsorganisationen die EU-Abgeordneten aufgefordert, den EU-Migrationspakt abzulehnen. Ihr zufolge ist der Pakt unmenschlich und missachtet das Leid und die Rechte der Menschen, die vor Krieg, Gewalt und Verfolgung fliehen. Viele Menschenrechtsorganisationen haben begründet, dass die Parteien im Europäischen Parlament die neue Migrations- und Asylpolitik verabschiedet hätten, weil sie befürchten, dass der Einfluss der rechtspopulistischen Parteien im Vorfeld der Europawahl steigen würde. Aktivist Johannes Rickel von der Seebrücke für Menschen auf der Flucht und die Einhaltung der Menschenrechte sagte:
Wir sind gegen diesen Migrationspakt, weil nichts verbessert wird. Es werden Sachen verschlimmert, es werden die Menschenrechte eingeschränkt und ja, die Menschen dadurch noch mehr in Gefahr gebracht.
Neben dem Protest vieler Organisationen der Zivilgesellschaft könnte die Durchführung der neuen Migration- und Asylpolitik in EU-Staaten mit Hindernissen rechnen. Einige Länder, darunter Polen, sprechen sich ebenfalls gegen diesen Pakt. Wenn der Vertrag voraussichtlich ab 2026 in Kraft tritt, wird Beobachtern zufolge Europa weiterhin über die Migration und Asylfragen debattieren.
Vietnam entdecken.
Während der Điện Biên Phủ-Kampagne im Jahr 1954 war der Lung Lo Pass eine der wichtigsten Routen für vietnamesische Truppen und Bürger, um Waffen und Lebensmittel in die Front zu transportieren. Um die Route freizuhalten und den Aufgaben gerecht zu werden, schützten die Pioniertruppe und die Bewohner die Straße Tag und Nacht. Sie leisteten damit einen wichtigen Beitrag zum Điện Biên Phủ-Sieg, der die Welt erschüttert hat. Mehr dazu hören Sie in einem Beitrag von Thu Xuân, gesprochen von Thuy Hằng.
Der Lung Lo Pass liegt in der Gemeinde Thượng Bằng La im Kreis Văn Chấn in der nordvietnamesischen Provinz Yên Bái. Um der Điện Biên Phủ-Kampagne zu dienen, beschloss das Zentralkomitee der Partei, die Straße 13a zu bauen, die vom Fährhafen Hien in der Provinz Tuyên Quang aus durch den Fährhafen Âu Lâu in der Provinz Yên Bái sowie den Lung Lo Pass bis zur Kreuzung Cơ Nội in der Provinz Sơn La führte und sich mit der Straße 41 verband. Die neue Route soll mehr als 120 Kilometer lang sein und führt durch hohe Berge, tiefe Abgründe sowie drei große Flüsse, nämlich den Chai-Fluss, den Roten Fluss und den Da-Fluss. Die Strecke durch den Lung Lo Pass war am schwierigsten zu bauen, da der Pass zwischen hohen Bergen und einem tiefen Abgrund liegt. Der 80-jährige Ha Văn Hồ im Dorf Tham in der Gemeinde Phượng Bằng La erinnert sich.
Dân công xã Thượng Bằng La cũng hơn 300 cùng với cái đoàn này để mở con đường.
Die Einwohner in der Gemeinde Thượng Bằng La waren mit mehr als 300 anderen Menschen am Bau der Straße beteiligt. Diese Menschen wurden in drei Gruppen namens T100 aufgeteilt. Jede Gruppe hatte ihre eigene Mission. Eine Gruppe war dafür verantwortlich, Straßenarbeiter vor feindlichen Flugzeugen zu warnen, damit sie rechtzeitig in Deckung gehen konnten. Eine andere Gruppe war auf die Rettung stecken gebliebener Lastkraftwagen spezialisiert. Die rettliche Gruppe war im Rettungsdienst und beteiligte sich am Warentransport.
Mehr als 124.000 Pioniersoldaten und Bauarbeiter nutzten aber Tausende von Bambus- und Holzbäumen, um die Route durch den Lung Lo Pass frei zu machen. Die Strecke wurde in 200 Tagen fertig gebaut. Von dort aus transportierten Zehntausende LKWs und Transportfahrräder Waffen zum Schlachtfeld. Um zu verhindern, dass vietnamesische Soldaten und Bewohner die Điện Biên Phủ mit Waffen über diese Route beliefern, warf die französische Armee fast 12.000 Tonnen Bomben in das Gebiet des Lung Lo Passes. Doch Zehntausende Menschen überwanden die Gefahren und überquerten den Pass, um Zehntausende Tonnen Waffen und Lebensmittel zum Schlachtfeld zu transportieren. Herr Van Hoog weiter.
Nehmen wir con đường này qua cái làng đây gọi là bàn thắm thì nó có cái chầm lầy.
Auf der Straße durch das Dorf Thắm gab es ein tiefes Sumpfgebiet. Die Dorfbewohner spendeten Bäume und Holz, damit die Straßenarbeiter die Straßenbasis schaffen. Die feindlichen Flugzeuge flogen fast jeden Tag vorbei und bombardierten die Straße.
Am 27. April 2011 wurde der Lunglo-Pass vom Ministerium für Kultur, Sport und Tourismus als nationale historische Gedenkstätte anerkannt. Derzeit befindet sich auf dem Gipfel des Lunglo-Passes eine Gedenkstelle. Bewohner und Touristen kommen hierher und zünden Räucherstäbchen an, um der Opfer für die nationale Unabhängigkeit zu gedenken. Das ist auch ein Ort, um der jungen Generation die evolutionären Traditionen zu vermitteln. Dazu lädt Nguyen, eine Lehrerin des Kindergartens Thượng Bằng La im Kreis Văn Chấn.
Jedes Jahr am 22. Dezember, dem Gründungstag der vietnamesischen Volksarmee, organisiert die Schule Ausflüge zum Lunglo-Pass, um junge Leute über die revolutionäre Tradition und diese legendäre Straße aufzuklären. An freien Tagen kommen Mitglieder des Jugendverbands und die Schulmitarbeiter hierher, um die Gedenkstätte zu säubern.
Der Lunglo-Pass wurde modernisiert. Viele Abschnitte wurden neu gebaut. Aber dieser legendäre Pass ist immer noch eine wichtige Verkehrsroute, die die Gemeinde Thượng Bằng La und die Ortschaften in der Nordwestregion verbindet. Der Pass trägt so zur Förderung der sozioökonomischen Entwicklung in der Region bei.
Mỗi sáng thức dậy đi loanh quanh từ nhà qua công ty những sắp giấy tờ chờ vợ bàn làm việc vẫn thế anh thấy chán trường anh thấy mỏi mệt cuộc sống thời tiết thật nóng tại sao không đến nơi nắng trong đất nước của mình xanh tươi và đẹp như tranh anh muốn đưa em đi đâu xa rồi mình khám phá em thích Nha Trang không nào Sa Ba thanh bình quá lại đây anh hôn nhẹ lên trên trán em rồi mình đi chẳng có ai thương và quan tâm giống anh thích đến nơi đâu và ăn những món chi từng đến góc quán nào ngồi ở chiếc bàn nào và Việt Nam mình đi mọi nơi hình chữ S nhớ màu đứng giữa cầm nền thông reo
Das war das Lied Vietnam gehen, küssen und lieben, gesungen von Phạm Hồng Phước. Nun hören Sie die Kultur- und Sportmeldungen mit Thuy Hằng.
Die Organisatoren haben am Donnerstag in der südvietnamesischen Stadt Cần Thơ die gemeinsamen Aktivitäten von Soldaten und Bewohnern zum Chorchenam Tmei Fest der Khmer 2024 bewertet. Chorchenam Tmei ist das Neujahrsfest und das größte Fest der Khmer im Jahr. Die Stadtverwaltung von Cần Thơ hat viele Aktivitäten zum Fest organisiert. Dabei zeigte sie die große Aufmerksamkeit der Partei und des Staates für ethnische Minderheiten in Vietnam, darunter die Khmer. Die Online-Zeitung Zhenqi.com.vn hat am Donnerstagabend auf der Gala der Menschenliebe 2024 fünf Bilder für humanitäre Zwecke versteigern lassen und umgerechnet knapp 40.000 Euro erhalten. Das Besondere dabei ist, dass sich Mal und Käufer bekannter Sponsoren für gute Zwecke der Online-Zeitung Zhenqi sind. Das erste Bild Morgengrauen im Frühling des Malers Nguyễn Xuân Hùng ging für umgerechnet 4.000 Euro an den Besitzer der Friseursalonkette Đông Tây Babyshop. Vier weitere Bilder sind Wohlhabendes und sicheres Lebens des Malers Hồng Đỗ Duy, das Bild Dorfkuh des Malers Chu Việt Cường, das Bild Traum von Blumen 5 des Malers Nguyễn Thế Hùng und das Bild Kleine Geschichten des Malers Minh Phổ. Die vietnamesische Volleyballerin Trần Thị Thanh Thủy wird ab August für den türkischen Volleyballclub Kuşeyburu spielen. Bisher spielt Thanh Thủy für den Volleyballclub Long An. Vorher spielte Thanh Thủy in der japanischen Liga für den Club PFU Blue Cats. Der Club Kuşeyburu kämpft derzeit um den Platz 5 in der türkischen Liga. Die türkische Volleyballmannschaft der Frauen ist aktuell die Nummer 1 der Welt. Die vietnamesische Radrennfahrerin Nguyễn Thị Thật hat am Mittwoch in der dritten Etappe des Radrenns Tour of Thailand das gelbe Trikot an die Thailänderin Jutta Chip verloren. Sie belegte den dritten Platz hinter der Australierin Claudia Max. Vorher gewann die Vietnamesin zwei Etappen hintereinander. Die Presse in Thailand lobte Nguyễn Thị Thật für ihre zwei Siege beim Radrennturnier in Thailand. Die vietnamesische Radrennfahrerin bereitet sich nach diesem Turnier auf die Olympischen Spiele im Juli in Frankreich vor.
Liebe Zuhörer, das war unser Programm heute. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Tschüss und bis zum nächsten Mal.